Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber.
Hallo ihr Lieben. Ja, heute geht's bei Jagdcast mal wieder um ein Thema, was mir ganz besonders am Herzen liegt, aber ich suche mir die Themen ja auch selber aus. Und zwar spreche ich heute mit Herrn Tom Eulenfeld von der Universität Jena über den Mond. Der Herr Eulenfeld ist eigentlich Geophysiker, aber da der Mond eben eine ganz gravierende Wirkung im wahrsten Sinne des Wortes auf die Erde hat, hat sich Herr Eulenfeld eben auch mit diesem auseinandergesetzt. Und da freue ich mich ganz besonders drüber, denn ja, im Laufe der Jahrzehnte hat man als Jäger natürlich sehr viel Zeit, über den Mond zu sinnieren, insbesondere natürlich während Nachtansitze. Und da war man bis vor kurzem, bis zur Einführung von Nachtsichttechnik und Wärmebildgeräten, ja ganz maßgeblich vom Mond abhängig. Und deshalb freue ich mich, heute meine Fragen eben an Herrn Eulenfeld adressieren zu dürfen. Ihr kennt das Spiel, bevor es ins Interview geht, hört ihr jetzt noch mal ein kurzes Wort zu meinen beiden Sponsoren, aber dann geht es auch schon direkt los mit Herrn Eulenfeld. Viel Spaß dabei.
Jagdcast wird hier präsentiert von Vortex Optics, Fanner Schutzbekleidung und Protos. Fanner Schutzausrüstung und der Kopfschutz von Protos bieten den perfekten Schutz. Und das nicht nur auf der Nachsuche oder während der Drückjagd. So sehe ich persönlich auch die extreme Liebe, so wichtig ist mir doch auch meine Gesundheit. Und deshalb setze ich ganz persönlich nur noch auf Fanner und Protos, wenn es um meine Schutzausrüstung geht. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de.
Herzlich willkommen bei Jagdcast, Herr Eulenfeld.
Ja, schönen guten Tag, Herr Sabe. Danke, dass Sie mich hier eingeladen haben.
Ja, schön, dass Sie dabei sind. Herr Eulenfeld, der Mond, ich sage es mal so ganz theatralisch, ist der treue Trabant der Erde und ja in verschiedenster Hinsicht von ganz wesentlicher Bedeutung für das Leben auf ihr. Na, er zieht uns Menschen seit jeher in seinen Bann und unsere germanischen Vorfahren, aber mit Sicherheit nicht nur die, die haben ihn eben auch als Kalender genutzt und wir Jäger, zumindest bis vor kurzem, bis zur Einführung der Nachtsichtgeräte. Da war für uns Jäger eben auch der zuverlässige Lichtspender, der durch seine Spiegelwirkung die Nacht, ja gerade im Winter, oftmals fast zum Tag werden ließ oder lässt. Das macht er ja immer noch. Auf den ersten Blick scheint das alles ganz einfach und auch recht banal zu sein, aber wie so oft im Leben ist es halt ein bisschen oder wird es zunehmend komplexer, umso näher man an der Sache kommt. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne einmal mit den Grundlagen anfangen. Bitte erläutern Sie uns doch mal, wieso der Mond im Laufe einer Phase überhaupt unterschiedlich hell ist.
Ja, da muss man sich einfach das System anschauen zwischen Sonne, Mond und Erde. Und der Mond dreht sich ja, also umkreist die Erde innerhalb von 29,5 Tagen. Und dadurch wird der Mond immer von einer anderen Richtung angestrahlt von der Sonne. Und was wir sehen, ist ja sozusagen die Reflexion des Sonnenlichtes. Und je nachdem, ob er jetzt von uns aus gesehen von der Seite oder direkt von vorne angestrahlt wird, sehen wir halt einen aufgehenden oder halben oder Vollmond. Oder wenn der Mond halt zwischen der Sonne und der Erde steht, dann haben wir halt einen Neumond.
Sie haben es gerade gesagt, eine Mondphase ist 29,5 Tage lang, ja?
Ja, genau.
Okay. Nun wird der Mond ja aber zum Winter hin heller und wirkt im Winter auch oft, zumindest für mich, größer als im Sommer. Ist das so und wenn ja, woran liegt das?
Also die Helligkeit des Mondes hängt erstmal vor allem natürlich von der Phase ab und auch von dem Abstand Erde-Mond. Und das Dritte ist, dass der Höhenwinkel eine entscheidende Rolle spielt. Also wie hoch der Mond am Himmel steht, hat jetzt für die Helligkeit des Mondes an sich keine Bedeutung, aber für, sage ich mal, die Reflexion in der Umgebung. Ja? Weil einfach die Lichtdichte dann höher ist, wenn er höher am Himmel steht. Und das ist eigentlich analog zu den Jahreszeiten. Ne? Es kommt durch die Verkippung der Erdachse, sodass im Sommer ist es ja auch so, dass die Sonne höher am Himmel steht und wir dadurch wärmere Temperaturen haben. Und so ist es im Winter, dass der Mond höher am Himmel steht und es dadurch alles heller erscheint, ja, weil mehr Mondlicht einfällt auf dieselbe Fläche. Mhm.
Ja, okay. Also Sie haben eigentlich schon meine nächste Frage beantwortet, aber zur Sicherheit stelle ich sie trotzdem mal. Ich würde ganz gern verstehen, ob sich das auch verschieben kann, dass wir eben gerade im Winter, also es kommt ja für uns super gut zu Pass, ne? In der dunklen Jahreszeit scheint der Mond ganz besonders hell. Auch wenn das im Zusammenhang mit der Verkippung der Erdachse steht, kann sich das vielleicht im Laufe der Zeit auch verschieben? Sprich, dass wir eines Tages im Sommer hellere Monde haben, wo es uns eigentlich wenig nützt?
Also es gibt da kleine Verschiebungen, darauf können wir vielleicht gleich noch eingehen. Aber generell ist es so, dass im Winter immer der Mond höher stehen wird als im Sommer, da wir sozusagen, also zumindest der Vollmond, wir reden jetzt vom Vollmond und beim Vollmond hat man ja die größte Helligkeit. Der Vollmond wird immer höher, im Winter höher stehen als im Sommer, da er ja auf der gegenüberliegenden Seite von der Sonne ist. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, dass wenn die Erdachse verkippt ist und wir Sommer haben, dann haben wir quasi für den Vollmond sozusagen Winter, sage ich mal in Anführungszeichen. Und der Vollmond wird dann immer höher am Himmel stehen als im Sommer. Genau. Also es gibt dann noch Komplikationen, dadurch, dass die Mondumlaufbahn um die Erde nicht genau in der Ebene, nicht genau in der sogenannten Ekliptik verläuft. Die Ekliptik ist die Ebene, in der die Erde sich um die Sonne dreht. Sondern da gibt es eine Verkippung um 5 Grad. Und das führt dann nochmal zur Abweichung. Ja.
Ja, und welche Konsequenzen kann diese Abweichung haben?
Also erstmal ist die, also der Höhenwinkel ergibt sich, also erstmal die Verkippung der Erdachse ist ungefähr 23 Grad. Und der Höhenwinkel ergibt sich eigentlich aus 90 Grad minus dem Breitengrad, auf dem wir uns befinden. Wir sind hier auf dem 51. Breitengrad so ungefähr. Und dann kommt dann noch, müssen wir dann noch dazu nehmen oder abziehen, die Verkippung der Erdachse. Ne? Die kann zwischen sozusagen minus 23 Grad und plus 23 Grad liegen. Das ist so die Schwankungsbreite. Und dann kommt noch zusätzlich die Verkippung der Mondbahn dazu. Ja, und so dass wir also dann so auf Winkel zwischen 15 Grad und 62 Grad kommen, Höhenwinkel gemessen vom Horizont. Und darauf dann noch können dann noch die 5 Grad dazukommen oder halt noch abgezogen werden. Ja. Also das ist so die Schwankungsbreite des Höhenwinkels des Mondes, der möglich ist.
Ah, okay, verstehe. Ja, vielleicht führt das auch auf ein Thema, was mich eigentlich erst auf die Sendung oder das Thema der Sendung gebracht hat. Ich habe es mal so grob überschlagen. Ich persönlich beobachte unseren Trabanten schon seit über 600 Monden. Und ich bilde mir ein, dass es vor roundabout 20 Jahren deutlich hellere Mondnächte gab als noch vor kurzem. Kann es sein, dass es neben der monatlichen und den jährlichen Zyklen vielleicht auch größere, überlagerte Zyklen gibt, die dazu führen, dass der Mond in einigen Jahren deutlich heller wird als in anderen?
Ja, also da, wir haben erstmal, also da gibt es eigentlich, wenn wir vom Vollmond reden jetzt, genau dieser Höhenwinkel, der ändert sich halt, der maximal mögliche Höhenwinkel ändert sich je nachdem, wie der Mond in seiner Bahn ausgerichtet ist. Diese Verkippung von 5 Grad durch die Anziehungskraft der Sonne, und da ist es wie so ein Kreis, also unterliegt das einer Präzession. Und alle 18,6 Jahre ungefähr dreht sich diese Ebene, in der sich der Mond bewegt, einmal um die Erde. Und es war, also im Jahr 2015 war es so, dass der Mond im Winter besonders tief stand. Und jetzt eigentlich im kommenden Jahr wird es so sein, dass der Mond im Winter dann besonders hoch steht. Und im Sommer ist es dann anders, genau andersrum, da steht der Mond dann besonders tief. Also es hängt je nachdem, ob Sie jetzt im Winter schauen oder im Sommer, das ist dann genau immer gegenläufig.
Ja. Ja, hat also, mich mein Gefühl nicht betrogen. Freut mich schon mal sehr.
Genau, also es hängt ein bisschen davon ab, ob Sie im Winter jetzt bevorzugt jagen gehen oder im Sommer.
Ja, uns Jägern nützt da halt im Winter ganz besonders viel, ne? Weil wir da ja generell längere und dunkle Nächte haben, als ohnehin im Sommer.
Ja. Also dann wird es so sein, dass im nächsten und übernächsten Jahr wird der Mond besonders hoch stehen. Ja. Und ja. Dann 9 Jahre später wieder im Winter besonders niedrig. Also, aber die Abweichung ist eigentlich nur 10 Grad.
Ja, ja, aber es kann schon einen immensen Unterschied machen. Ne? Also ich erinnere mich, wir hatten Jahre, da konnte man, also brauchte man ans Jagen gar nicht denken, weil es war so unvorstellbar hell. Ich konnte, also es klingt jetzt total überzogen, aber es war so, ich konnte auf dem Hochsitz Zeitung lesen nachts.
Ja, also ein zweiter Einfluss ist noch, dass der Mond auf einer elliptischen Bahn verläuft, sodass er der Erde auch an einigen Punkten näher ist und an einigen Punkten weiter weg. Also das ist so ein Unterschied. Der Mond ist so ungefähr 380.000 Kilometer entfernt von der Erde und die Schwankung ist da so zwischen ungefähr 360.000 und 400.000 Kilometer. Das sind so 10% zwischen dem Minimum und dem Maximum. Und wenn der Mond näher ist, erscheint er natürlich größer und dadurch wird auch eine größere Fläche angestrahlt, sodass, wenn wir sagen jetzt 10% zwischen dem Minimum und dem Maximum vom Radius her, auf die Fläche gerechnet wäre das schon ungefähr ein 20%iger Unterschied. Ja? Dementsprechend wird dann natürlich auch mehr Licht reflektiert. Und das ist wieder ein Zyklus, der hat ungefähr eine Periode von 9 Jahren. Das ist die Drehung der elliptischen Mondbahn um die Erde. Und ja, und auch der, wenn er sozusagen besonders nah ist, der Vollmond, dann sagt man auch, das ist so ein Supermond. Da wäre der nächste tatsächlich im August diesen Jahres. Ja. Aber okay. Es ist dann natürlich im Sommer, ne? Das wäre dann
ja. Sozusagen. Gut, aber hier geht es ja ums Prinzip jetzt gerade, das Prinzip zu verstehen. Also ich verstehe, wenn sich beide Effekte auch noch überlagern, dann gibt es eben diese extremen Mondnächte, die sich mir eben aus den frühen 2000ern eingebrannt haben. Ne?
Genau, so ist es ja. Genau, ja.
Okay. Jetzt habe ich wahrscheinlich die schwerste Aufgabe in diesem Gespräch für Sie überhaupt. Ich habe nämlich neulich erst erfahren, dass einige Zuhörer Jagdcast teilweise mit der ganzen Familie, aber auf jeden Fall auch mit ihren Kindern hören. Bitte erklären Sie uns doch mal in ganz einfachen Worten, ich habe früher immer gesagt, vorstands- und kindgerecht, fanden unsere Vorstände nicht ganz so toll, aber warum der Mond nicht auf die Erde stürzt, wo die beiden Erde und Mond doch so relativ dicht beieinander sind.
Ja, das liegt einfach daran, dass der Mond die Erde umkreist. Das ist wie wenn man mit dem Fahrrad um die Kurve fährt, dann gibt es eine Kraft, die einen nach außen treibt. Das ist die Zentrifugalkraft. Ja, man will eigentlich durch die Trägheit der Masse, eigentlich will man geradeaus weiterfahren. Und wenn man um die Kurve fährt, muss man sich in die Kurve hineinlehnen, um diese Kraft auszugleichen. Und so geht es auch dem Mond. Die Bewegung ist eigentlich immer parallel zur Erde oder also nicht auf die Erde fallen, sondern an der Erde quasi vorbei schwebend. Und da gibt es die Anziehungskraft, die den Mond auf die elliptische Bahn zwingt oder auf die annäherungsweise Kreisbahn. Und ja, es ist einfach die Trägheit, die ihn nicht auf die Erde stürzen lässt.
Ja.
Tatsächlich ist es ja sogar so, dass sich der Mond ganz langsam von der Erde wegbewegt. Ja.
Genau darauf wollte ich auch hinaus. Wie kommt es dazu? Also dieses System scheint also offensichtlich nicht ganz in Waage zu sein. Wie kommt es dazu, dass sich der Mond eben kontinuierlich von der Erde entfernt. Und dann liegt natürlich eine Frage auf der Hand: Wird er sich eines Tages vielleicht auch von der Erde verabschieden und komplett lösen?
Also bevor ich die Frage beantworte, wie es dazu kommt, will ich vielleicht erstmal erklären, wie man das überhaupt herausgefunden hat, dass sich der Mond von der Erde bewegt. Und das hat mit den Apollo-Missionen zu tun. Da hatten Astronauten tatsächlich auf dem Mond so Spiegel installiert, ähnlich wie Katzenaugen auch am Fahrrad. Und seitdem wird eigentlich permanent mit Lasern der Abstand zwischen Erde und Mond vermessen. Und so hat man herausgefunden über die Jahre, dass sich der Mond mit ungefähr so 4 Zentimetern pro Jahr von der Erde entfernt.
Also wie wir uns früher als Kinder mit Glasscheiben und Spiegeln gegenseitig geblendet haben, so sitzt da heute irgendwo jemand und schickt seinen Laser Richtung Mond und trifft auch noch ausgerechnet diesen Spiegel.
Genau, ja, so ungefähr, ja, genau.
Ja. Ja, das ist ja spannend.
Und so, wie kommt das? Die Erklärung, warum sich der Mond entfernt, ist nicht ganz so einfach. Das hängt mit den Gezeiten zusammen. Sie wissen ja, der Mond, also für Sie ist die Helligkeit besonders interessant. Für die Geophysiker sind die Gezeiten auch sehr interessant. Auf der Erde entsteht durch den Mond die Gezeiten und das Meer sowohl auf der dem Mond zugewandten Seite als auch auf der dem Mond abgewandten Seite wie ein Hügel einmal durch die Anziehungskraft und einmal durch die Zentrifugalkraft auf der anderen Seite. Und dieser Wasserhügel, der dreht sich jetzt oder läuft auf der Erde, ist immer am Mond ausgerichtet, aber die Erde dreht sich sozusagen darunter hinweg. Und durch die Reibungskraft wird dieser Hügel ein bisschen mitgezogen von der Erddrehung. Und dadurch ist er nicht mehr genau an der Achse Erde-Mond ausgerichtet. Und nun dieser Gezeitenhügel, der sich da ausbildet, die Gravitationskraft oder die Massenanziehungskraft zwischen diesem Gezeitenhügel und dem Mond ist sozusagen für diese Entfernung des Mondes zuständig. Also, da gibt es eine zusätzliche Kraft. Zum einen hat es die eine Auswirkung ist, dass die Erde sich immer langsamer dreht im Laufe der geologischen Zeit und der Mond entfernt sich langsam von der Erde. Das ist also ein Übertrag des Drehimpulses von der Erde auf den Mond. Mhm. Ich weiß nicht, kann man das nachvollziehen?
Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig verstanden.
Also das Meer bildet bildet einen Gezeitenhügel aus. Das ist sozusagen die Flut. Ja. Soweit ist es, denke ich, erstmal klar.
Ja.
Und nur als Hintergrund, es gibt immer zwei Flutberge auf der Erde. Einmal dem Mond zugewandten Seite und einmal die dem Mond abgewandte Seite. Da sich das Erde-Mond-System eigentlich nicht um den Erdmittelpunkt dreht, sondern um einen Punkt, der ein bisschen weit näher dem Mond zugewandt ist. Und dadurch haben wir auf der dem Mond abgewandten Seite auch wieder die Zentrifugalkraft, die nach außen treibende Kraft. Deswegen haben wir auch an den meisten Stellen dieser Erde eine Gezeitendauer von ungefähr 12,4 Stunden. Ja? Mhm. Also zwischen zwei Fluten. Und nicht, wie man vermuten könnte, alle ungefähr 24 Stunden. Nun dreht sich ja die Erde sozusagen unter diesem Flutberg hindurch und dadurch haben wir diese Berge alle 12,4 Stunden dann. Und nun ist aber so, dass sozusagen auf dem Ozeanboden, zwischen dem Meer und der Erde eine gewisse Reibung existiert, sodass die Erde den Flutberg etwas mitnimmt, sodass der Flutberg eben nicht mehr genau zum Mond scheint, sondern etwas davon ausgelenkt ist. Und nun gibt es einfach eine Anziehungskraft, die dafür sorgt. Also man kann sich das eigentlich ganz gut vorstellen, dass die Erde dadurch abgebremst wird, weil der Flutberg wandert ein bisschen weiter und der Mond zieht diesen Flutberg an, sodass die Erde leicht ausgebremst wird. Und da der Drehmoment erhalten wird, entfernt sich dadurch auch der Mond weiter von der Erde weg.
Bedeutet das am Ende eben auch, dass, auch wenn es vielleicht marginal ist, aber dass die Erddrehung dadurch, durch diese Wechselwirkung langsamer wird?
Richtig, genau. Genau, also das ist so. Und im Umkehrschluss heißt es auch, dass sie früher schneller war, ne, dass der Mond näher an der Erde war. Also der Mond ist vor ungefähr, das Sonnensystem ist ja vor 4,6 Milliarden Jahren entstanden, der Mond kurz danach vor 4,5 Milliarden Jahren. Und damals, kurz nach der Entstehung des Mondes, hat sich die Erde noch viel schneller gedreht. Da hat ein Tag nur ungefähr 4 Stunden gedauert. Und das hat sich bis auf den heutigen Wert jetzt im Laufe von etwas mehr als 4 Milliarden Jahren herabgesenkt. Aber auch im Menschenzeitalter hat es ein bisschen Auswirkungen. Also es gibt teilweise auch Studien, die chinesische Aufzeichnungen untersuchen und da versuchen herzuleiten, wie lange, ob der Tag da schon etwas kürzer war oder nicht. Aber das sind dann nur, da geht es dann nur um Sekunden.
Ja. Was versucht man da heranzuziehen, um wirklich in dieser Genauigkeit eben etwas aus historischen Aufzeichnungen ablesen zu können?
Ah, das ist nicht meine Expertise, aber da werden astronomischen Aufzeichnungen der Chinesen vor allem sich angeschaut und dort auf bestimmte Himmelskonstellationen dann geachtet.
Okay, also das heißt, die wussten damals schon ziemlich genau, was sie gemacht haben, dass wir es heute immer noch als Basis für Forschung nutzen können. Ja, beeindruckend.
Schon, ja, genau. Ja. Und ja, und Sie hatten vorhin gefragt, ob die Erde sich irgendwann, oder ob der Mond sich irgendwann sozusagen verflüchtigt und der Erde entwischen wird. Und da kann ich Sie beruhigen, das wird nicht passieren. Also der Mond kann sich zwar immer weiter von der Erde entfernen, aber wenn man das sozusagen, kann er sich nicht weiter entfernen. Irgendwann kommt alle Gezeitenwirkung auch auf der Erde zum Stillstand. Dann wird es so sein, dass der Mond sozusagen immer über derselben Stelle der Erde steht. Ja. Es ist wie beim Mond jetzt. Jetzt ist es ja auch beim Mond so, dass wir immer dieselbe Seite sehen vom Mond.
Ja.
Das liegt auch an der Gezeitenreibung. Das war ursprünglich nicht so, aber kurz nach der Entstehung des Mondes, dadurch, dass der Mond so viel kleiner ist, hat er sich dann so ausgerichtet aufgrund der Gezeitenreibung. Und so wird es, könnte es auch irgendwann der Erde ergehen, sodass wir zum Beispiel hier dann in Europa den Mond permanent sehen würden.
Und wenn wir Pech haben, gar nicht, ne?
Wenn wir Pech haben, ist er genau auf der anderen Seite, genau.
Ja.
Aber das ist ja so weit entfernt, da wird wahrscheinlich werden wir wahrscheinlich nicht mehr existieren als Menschheit. Da wird die Sonne schon eher zum roten Riesen und die Erde wird von der Sonne verschluckt.
Ja, also was schätzen Sie, oder das hat man ja bestimmt auch schon ausgerechnet, ne? Wann wird dieser Punkt erreicht sein, das ist dann geostationär, ne? Wie so ein Satellit, der immer an der gleichen Stelle steht, ne?
Genau, ja. Also das dauert weitere Milliarden Jahre. Also
okay, gut. Ja, spannend. Aber gut, da sind wir wahrscheinlich nicht mehr da. Herr Eulenfeld, ich bin ja auf Ihren Namen gekommen, weil Sie gemeinsam mit anderen Forschern eben eine Studie zur Entstehung des Lebens und der Rolle des Mondes bei der Entstehung des Lebens publiziert haben. Bitte erklären Sie uns doch mal, welche Rolle der Mond denn eben in diesem Prozess gespielt hat.
Ich muss erst mal kurz korrigieren. Also bei der Studie ging es nicht um, vor allem nicht um die Entstehung des Lebens. Es war vielleicht in einem Satz erwähnt, aber da ging es vor allem um die Berechnung des Mondabstands vor 3 Milliarden Jahren. Und da sind wir drauf gekommen, dass er ungefähr 70% des heutigen Abstands hatte. Und dass damals halt, ich hatte ja schon erwähnt, dass sich die Erde langsamer gedreht hat, früher damals ein Tag ungefähr 13 Stunden lang war. Ja, also wenn man jetzt innerhalb von 24 Stunden, wenn man jetzt den jetzigen Tag, die Zeitdauer des jetzigen Tages dazu zu vergleichen, wären derzeit 2 Sonnenaufgänge und 2 Untergänge gewesen. Entsprechend hatte das Jahr auch mehr Tage, das Jahr ist ungefähr gleich geblieben. Es hatte dann 600 oder ungefähr 700 Tage, sagen wir. Und ja, also oftmals wird gesagt, dass der Mond für die Entstehung des Lebens eine Bedeutung hat. Also erstmal ist es überhaupt besonders, dass wir hier auf der Erde so einen großen Mond haben. Ja. Denn normalerweise oder oft bilden sich Monde eigentlich aus so den Stabwolke um die Planeten, aus der Staubwolke um die Planeten. Also sehen wir zum Beispiel Jupiter, da gibt es auch viele Monde. Ja, und die sind alle viel kleiner. Und die momentan dominante Theorie, wie der Mond entstanden ist, eigentlich, dass es da diesen Einschlag gab vor 4,5 Milliarden Jahren von einem Körper, der ungefähr die Größe des Marses hatte. Und dann aus der Wolke, aus der Einschlagswolke, die dadurch in dem Raum um die Erde entstanden ist, hat sich dann im Laufe der Zeit der Mond gebildet. Und wie könnte der Mond also einen Einfluss auf die Entstehung des Lebens haben? Also zum einen stabilisiert der Mond eigentlich das System Erde. Also die Neigung der Erdachse würde ohne den Mond einer viel stärkeren Schwankung unterliegen, sodass die Klimabedingungen sich auf der Erde schneller und stärker ändern würden. Ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Ausschlusskriterium für die Entstehung des Lebens ist, denn Leben passt sich ja auch an und sicher nicht, dass es so von einem Tag auf den anderen sich geändert hat. Aber doch im Vergleich zu der jetzigen Erdhistorie würde es sich dann viel schneller ändern. Und was ich auch oft gelesen habe, was eine Rolle spielen könnte, ist, dass durch den Mond haben wir die Gezeiten und dadurch, dass sich das Wasser vor- und zurückzieht, kann es so zur Ausbildung von so Gezeitentümpeln kommen, die halt bewässert werden regelmäßig und dann aber immer auch trocken fallen und austrocknen. Und dadurch kann sich in diesen Gezeitentümpeln eine hohe Nährstoffkonzentration ansammeln, also von Ammoniak und Phosphorsalz. Und das sind so eigentlich die Grundbausteine des Lebens. Und wenn dass so ein Gezeitentümpel jetzt von der Sonne eingedampft wird, wenn gerade halt keine Flut ist, dann reichert sich das an und könnte zur Entstehung des Lebens sozusagen dem positiv beeinflussen. Das. Aber das ist auch, was in Laborexperimenten gezeigt wurde, dass in solchen, sage ich mal, Tümpeln mit hoher Konzentration an diesen Stoffen dass der Entstehung des Lebens förderlich ist.
Großartig. Also ich sitze hier jetzt fast mit offenem Mund. Sie haben ja so viele interessante Sachen in dieser Erklärung mit untergebracht. Also alleine ein Jahr mit, 700 Tagen, der Umstand, dass der Mond eben so viel dichter an der Erde war. Ich finde es unvorstellbar und absolut faszinierend. Bevor ich jetzt aber meine physikalische Unkenntnis noch weiter zur Schau stelle, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Eulenfeld. Das war super spannend und lehrreich. Herzlichen Dank für das äußerst interessante Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass Sie auf mich zugekommen sind. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht.
Klasse, das freut mich. Auf Wiederhören. Ja, ihr Lieben, das war mächtig spannend, oder? Also mir zumindest hat es sehr gefallen. Zugegeben eine der kürzeren Sendungen, aber nicht minder gehaltvoll. Würde mich aber mal interessieren, was ihr von der Sendung haltet. Also schreibt mir einfach mal unter jagdcast@gmx.de. Würde ich mich freuen, wenn ihr mir Feedback zu der Sendung gebt. So, das soll es jetzt für heute aber auch gewesen sein. Und ich wünsche euch alles Gute. Würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Und ja, bis dahin, wie immer, Weidmannsheil.